Es geht heute nochmal um Geistesgaben. Das hatten wir ja schon mal, den ersten Teil. Da habe ich einen kurzen Nachschlag zum letzten Mal noch, also zur Erinnerung, und es waren ja auch einige nicht da beim letzten Mal. Da war die Kernaussage, wir haben unsere Gaben bekommen zum Nutzen aller. Also wir dürfen unsere Gaben, die wir von Gott bekommen haben, natürlich auch für uns nutzen. Aber in erster Linie bekommen haben wir sie zum Nutzen aller, für die ganze Gemeinde. Und da war ja auch vom Leib und den Gliedern die Rede. Und da hat Gustavo bei einem Treffen, das wir hier mit GLKs und BLKs hatten, nochmal einen interessanten Aspekt gebracht. Der hat das nochmal so richtig ausgemalt, weil wir sind ja so ein bisschen individualistisch geprägt. Im Lobpreis stehe ich vor Gott. Nee, stimmt nicht. Wir stehen vor Gott. Wir als der Leib Jesu, wir stehen vor Gott. Und dann hat er gesagt, ich will wachsen. Und er sagte, wie sieht das denn aus? Stellt euch mal vor, hier kommt einer rein, der hat hier so ein Ohr an der Backe hängen, weil das Ohr gewachsen ist und gewachsen ist und gewachsen ist. Oder so ein ganz kleines. Oder noch schlimmer. Ja, vorne hast du ein Kind auf dem Schoß. Wie groß ist das Herz von diesem Kind? Ungefähr. Hat jemand eine Idee? Also man sagt grob, das Herz ist so groß wie die Faust des Menschen. Das ist eine Siebe. Sie hat also eine, so ungefähr, wenn ich mal von hier gucke, die wie groß die Hand ist, ungefähr so groß dürfte das Herz sein. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte so ein Herz. Damit würde ich nicht leben können. Ja, das könnte mein Organismus nicht am Leben halten. Oder stellt euch mal vor, das Kind hätte eins, das so groß ist wie meine Faust. Oder hier gibt es noch ein paar Leute, die haben noch deutlich größere als ich. Ich habe ja für einen Mann gar nicht so eine große Hand. Das würde auch nicht funktionieren. Erstmal wäre gar kein Platz, da wäre ja gar kein Platz mehr für andere Organe im Brustkorb. Und das geht. Das heißt, wir müssen wachsen. Gemeinsam und in vernünftigen Proportionen. Fand ich einen interessanten Gedanken, hatte ich weder in meiner ersten Predigt über Gaben noch jetzt so ausführlich drin, so vom Bild her. Und ich fand das aber so gut, dass ich gedacht habe, wenn wir das Thema schon haben, dann muss ich das einfach mal nachtragen. So viel einfach nochmal zum Nachtrag zum letzten Mal. Heute wollen wir uns die einzelnen Gaben angucken. Auch nur kurz, sonst reicht die Zeit auch wieder nicht. Aber mir ist heute Morgen was Komisches passiert, was vielleicht damit zu tun hat. Ich habe meine Gebetszeit gehabt und ich mache das momentan wieder so, dass ich das aufschreibe, weil ich mich da einfach besser konzentrieren kann. Und dann hatte ich so einen zweiten Teil, wo ich nicht nur Gott erzähle, was mich gerade beschäftigt, sondern auch hören möchte, was ihn beschäftigt. Und als erstes, was mir so in den Kopf schoss in diesem Moment, war etwas, wo ich gerade keine Gaben habe, wo ich meine Mängel habe, wo ich meine Macken habe. Und dann habe ich so im Gebet gesagt, Herr, warum kommt mir ausgerechnet das jetzt in den Kopf? Und dann war der nächste Gedanke, weil es dich verletzt hat. Es hatte mich vor einiger Zeit, ist aber auch schon wieder ein paar Wochen her, hatte mich jemand auf diesen Punkt angesprochen, wohlwollend, ja, also nicht bösartig. Und jetzt kam das auf einmal hoch, wo ich eigentlich hören möchte, was Gott mir zu sagen hat, war das plötzlich wieder da. Und als wir eben hier im Lobpreis waren und Gott angebetet haben, habe ich auf einmal eine Verbindung gesehen zwischen dem, was mir da heute Morgen passiert ist, und dem, was ich hier heute predigen will. Die Predigt war ja längst fertig, die habe ich vor einer Woche schon in Leofels gehalten. Aber da ist mir plötzlich eine Brücke aufgefallen. Worüber definieren wir uns? Über die Gaben, die Gott uns gegeben hat, oder über die Fehler, die wir haben? Und jeder von uns hat Schwächen. Ich habe mal einen Rollstuhlfahrer, der hat gesagt, es gibt keine Behinderten. Es gibt nur, jeder von uns hat Begrenzungen. Irgendwas kann ich nicht. Und das gilt für jeden von uns. Und die Frage ist, definiere ich mich über meinen Rollstuhl, in seinem Fall, ich mich über meine Macken oder du über deine? Oder definieren wir uns über die Gaben, die Gott uns gegeben hat, über das, was er für uns hat? Ich habe mal die Gabenlisten aus den vier Kapiteln, zum Thema Geistesgaben zu nebeneinander gestellt. Wir lesen die jetzt nacheinander und dann habe ich eine Tabelle, wo ich die einfach mal aufgeführt habe. Und ich möchte das jetzt mal in einem Schnelldurchgang ein bisschen durchgehen. Ich habe ja gedacht, zwei Predigten reichen. Ich habe gemerkt, möglicherweise immer noch nicht. Aber Es ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Ist ja schon allein der Umstand, dass es in 4 Briefen des Neuen Testamentes, es gibt Themen, die kommen nur einmal vor. Ja, aber dieses Thema kommt in 4 Briefen des Neuen Testamentes vor, am ausführlichsten in 1. Korinther 12. Dann haben wir noch Römer 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Könnt ihr euch ganz leicht merken, 12, 12, 4, 4, Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Da müsst ihr euch die Briefe müsst ihr euch merken, dann 12, 12, 4, 4. 1. Korinther 12. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Also das sind die Verse 8 bis 10 und dann habe ich nochmal den Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Wenn wir fragen, warum schreibt Paulus das hier, dann ist die Antwort, es geht ihm darum, deutlich zu machen, dass alle Gaben durch den einen Geist gegeben sind. Was damit zu tun hat, nicht die einen sind wichtiger, die anderen sind unwichtiger, sondern ihm ging es nicht darum, eine Gabenliste aufzustellen, was wir jetzt draus machen. Ja, also ich gestehe gerade, dass es ein leichter Missbrauch dieses Textes ist, was ich heute mache. Darum ging es nämlich überhaupt nicht. Es ging darum zu sagen, alle Gaben kommen von dem einen Geist. Römer 12, die Verse 6 bis 8. Wir haben mancherlei Gabe nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Was ist hier der Gedanke dahinter? Setzt eure Gaben ein, so wie sie von Gott gedacht sind. Das ist eigentlich hier die Kernaussage aus diesem Text. Epheser 4, und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also auch hier wieder, damit die Heiligen, und die Heiligen sind in der Bibel alle Christen, nicht die, die von der katholischen Kirche heilig gesprochen sind. Hier sind alle Christen gemeint. Zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, rede erst als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue erst aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Also auch wieder, tut es aus der Kraft, die euch gegeben ist, nicht Kraft eurer eigenen Ideen. Das sieht jetzt ein bisschen technisch aus, aber ich habe vorne in der ersten Spalte die Gaben, die im Korintherbrief aufgeschrieben sind. Es ist ja die längste Liste. Dann habe ich hier, wenn die nochmal aufgetaucht sind, einfach nur ein Kreuzchen hingemacht. Und hier unten habe ich dann die, die in den jeweiligen Briefen noch vorkommen, die bei Korinther nicht stehen. Und ich möchte ganz kurz ein paar Dinge zu einzelnen Gaben sagen, zu einzelnen vielleicht auch einen Satz mehr. Wichtig am Anfang, diese Listen sind nicht vollständig. Das ist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt die Tabelle gemacht habe. Damit ihr auch mal optisch seht, jede dieser Listen ist anders. Ihr habt es ja schon an der Länge gemerkt. Für Korinther habe ich eine ganze Folie gebraucht, die drei anderen passten auf eine bei der gleichen Schriftgröße. Und hier seht ihr es ja auch nochmal, die Länge der Liste ist schon sehr unterschiedlich. Hier nur die 2 und bei anderen und hier ganz viele. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Listen nicht vollständig sind. Ja, letztes Mal habe ich ja schon gesagt, es fehlt zum Beispiel die Gabe, mit der Technik umzugehen, mit der Technik zu unterstützen. Gut, könnte man jetzt unter Dienen fassen, gehört sicher irgendwo dahin. Ja, es kann dienen oder stören, die Technik. Und wir können dankbar sein, wenn wir Leute haben, die da begabt sind, das zu machen. Also man kann diese Liste noch beliebig verlängern. Vielleicht nicht beliebig, aber doch, Gott gibt ganz unterschiedliche Gaben. Und ich glaube auch nicht, dass ja, in drei Fällen ist es Paulus, einmal Petrus, dass die eine vollständige Liste erstellen wollten, sondern die haben Beispiele gegeben. Und die Beispiele gucken wir uns jetzt kurz an. Weisheit. Ich definiere Weisheit gerne als Wissen, was richtig ist und es auch tun. Ja, ihr kennt ja die so und so viele Millionen Fußballtrainer in Deutschland, die alle hinterm Fernseher sitzen und ihren Senf dazugeben. Umsetzen können sie es in der Regel selber nicht, oder? Und selbst es einer Mannschaft beizubringen, ist vermutlich nicht allen gegeben, die da so vorm Fernseher ihren Senf dazugeben. Weisheit wäre, zu wissen, wie ich, also ein Weiser ist in dem Zusammenhang, bleiben wir mal bei dem Fußballbeispiel, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, ein weiser Trainer weiß ganz genau, wie er jemanden ansprechen muss und tut es auch, genau in dem richtigen Ton. Das ist Weisheit. Oder Weisheit in meinem Leben ist, ich weiß, was jetzt dran wäre und tue es auch. Ja, das ist Weisheit. Erkenntnis ist eine der gefährlicheren Gaben. Ich erkenne und durchschaue weite Teile des Heilsplans Gottes. Warum ist das gefährlich? Weil es aufblasen kann. Die Älteren unter uns, also meine Generation plus X, die kennt das vielleicht noch, dass sich Leute in den Gemeinschaften gegenseitig ihre Erkenntnisse buchstäblich um die Ohren gehauen haben. Und wenn einer nicht meine Erkenntnis hatte, dann hatte er eine falsche Erkenntnis und dann war er mit Sicherheit auch kein richtiger Christ. Ich bin sehr dankbar, dass ich das lange, lange nicht mehr erlebt habe. Halleluja. Also, das brauche ich nicht mehr. Und ich denke schon, die hatten alle ihre Erkenntnisse. Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Aber der Umgang damit war weder weise noch liebevoll. Ist eine wichtige Gabe. Natürlich ist es wichtig, dass wir Dinge erkennen, die Gott tut. Aber wenn wir sie nutzen, um andere auszustechen, um uns die gegenseitig um die Ohren zu hauen, dann ist es nichts wert. Anders kann ich es nicht sagen. Glaube. Das könnte man sagen, oder könnte man nicht nur sagen, sage ich jetzt, jeder Christ glaubt. Natürlich, sonst sind wir keine Christen. Ja, wir sind ja Christen, weil wir glauben und darauf vertrauen und annehmen, was Jesus für uns getan hat. Werden wir gleich im Abendmahl sogar noch mit allen Sinnen feiern. Aber es gibt Menschen, mir fällt einmal George Müller ein, Waisenvater, also Waisenhausleiter in England, der hat sich hingestellt, hat fürs Essen gedankt, obwohl er wusste, in der Küche ist gar nichts. Und dann kam jemand, klopft an der Tür und bringt Essen genug für die Kinder. Solche Sachen hat er erlebt. Aber er ist im Glauben reingegangen, er ist im Glauben vorwärts gegangen und hat dann erlebt, dass Gott sich dazu stellt. Oder Bertha Isselmann ist so jemand. Also es gibt so Leute, vielleicht kennt ihr auch persönlich Leute, die da ein Urvertrauen haben zu Gott, dass er sie nicht im Stich lässt und vorwärts gehen. Ich meine, es ist auch eine gefährliche Sache. Ich habe selber schon mal in einer bestimmten Situation, also mindestens einmal, in einer Situation, da habe ich dann gebetet, Herr, ist das jetzt Glaubensstärke oder Leichtsinn? Das ist auf den ersten Blick nämlich manchmal nicht zu unterscheiden. Ja, also wir hatten Open-Air-Gottesdienste auch mit Technik aufgebaut im Freien. Es war weit und breit kein B-Plan. Einmal ruft mich morgens einer der anderen Pastoren an, ich bin dann später sein Nachfolger geworden, und der sagte, wir sind gerade beim Bänke aufladen, oder wir sind hier, um Bänke aufzuladen. Es regnet in Strömen. Sollen wir überhaupt aufbauen? Ehrlich gesagt, ich war mich gerade am Rasieren, so halbe Seite noch weiß und ich war erst später dran. Ich habe noch nicht mal rausgeguckt und dann habe ich gesagt, also wir haben schon öfter im Regen aufgebaut, ich würde aufbauen. Ich sagte, okay, machen wir. Es hat rundherum überall geregnet, nur oben auf dem Berg, wo wir einen Gottesdienst hatten, da nicht. Der Dom, wo sie das aufgeladen haben, der lag unten, der lag also im Regen. Und die sind den Berg raufgekommen, da oben war es trocken und ist auch den ganzen Tag trocken geblieben. Ja, war das jetzt Leichtsinn oder war das Glaubensstärke? Oder ich sage manchmal, Gott muss mich überrumpeln, wenn er so Sachen von mir will. Das war so ein Moment. Hätte ich ein bisschen drüber nachgedacht, ich hätte den Satz wahrscheinlich nicht gesagt. Deswegen, ich bin nicht der Meinung, dass ich diese Gabe habe, ausgeprägt. Aber natürlich, wir alle glauben. Aber es gibt Leute, die haben da eine besondere Gabe. Das gilt übrigens für viele Dinge. Es gibt auch wenn das jetzt hier in der Liste gar nicht auftaucht, aber es gibt Leute, die haben eine Gabe des Gebets. Das sind Beter vor dem Herrn, da könnte man neidisch werden. Sollen wir aber nicht auf die Gaben des anderen neidisch werden, aber man könnte schon. Ja, natürlich beten wir alle. Aber es gibt Leute, die haben eine besondere Begabung. werden wir noch öfter begegnen. Heilung. Ich denke, viele von uns haben schon erlebt, dass sie über Menschen gebetet haben in einzelnen Fällen und die sind gesund geworden. Ich selber habe das auch erlebt in mehreren Fällen. Im ersten, der mir so in Erinnerung ist, habe ich im Nachgang sogar gesagt, gebetet, Herr, wenn du gesagt hättest, dir geschehe, wie du geglaubt hast, wäre nichts passiert. Ich habe nämlich nicht dran geglaubt, dass Gott es tut. Er hat es trotzdem getan. Natürlich habe ich über viel mehr Kranken gebetet und sie sind nicht gesund geworden. Sie sind gestärkt worden, sie sind aufgerichtet worden. Sie haben neuen Halt und neue Orientierung gerichtet. Also Gott hat gehandelt, aber nicht indem er sie gesund gemacht hätte. Das habe ich viel öfter erlebt. Und es gibt offenbar Menschen, offenbar, weil ich es persönlich im direkt nahen Umfeld nicht erlebt habe, die haben eine besondere Gabe, da heilt Gott jedes Mal. Die beten über jemanden, legen ihm vielleicht noch die Hände auf und er wird gesund. Ist auch eine Gabe, die für den, der sie hat, durchaus gefährlich ist, weil sie auch zum Hochmut führen kann, zur Überheblichkeit. Aber natürlich kann Gott diese Gabe geben und ich glaube auch, dass es die heute noch geben kann. Dasselbe gilt dann auch für Wunder, ja, für das Nächste. Wir alle haben schon Wunder erlebt, aber es gibt Menschen, bei denen scheint das zum Leben zu gehören. Die erleben ständig sowas. Ja, und das ist natürlich dann eine besondere Gabe nochmal. Prophetie ist die erste, die in drei unserer vier Listen vorkommt. Und hier unten im Reden steckt sie ja eigentlich auch noch mit drin. Prophetie im Neuen Testament ist nicht mehr der alttestliche Prophet, der spricht, so spricht der Herr. Und dann sagt er allen anderen, wo es lang geht. Sondern jeder, der zu Jesus gehört, hat ja den Heiligen Geist bekommen. Und Prophetie im Neuen Testament ist mehr, es redet jemand genau in die Situation rein. Auch hier, wo sie sagen, ich habe schon zwei Situationen, weiß ich definitiv, da habe ich prophetisch geredet. Da hat Gott mir das gegeben. Ich habe es vorher gar nicht gewusst. Ich habe es erst an den Reaktionen gemerkt. Ich würde auch nicht sagen, dass das meine Gabe ist, sondern ich glaube sogar jeder unter euch, der zu Jesus gehört, hat schon prophetisch geredet. Nämlich Gottes Wort genau in die Situation eines Menschen oder einer Gruppe. Ja, also die zwei Situationen sind kurz erzählt. Das eine, kommt eine Frau nach einem Gottesdienst zu mir, schimpft mir ein Rohrspatz, du predigst seit Wochen über Themen, die mich beschäftigen, über die ich aber mit niemandem rede. Woher weißt du das? Ich hatte keine Ahnung. Ja, also Gott hat es gemacht, dass es gepasst hat für diese Frau, dass es genau in ihrer Situation war, ohne mir das vorher zu stecken, ohne dass ich das gewusst habe, dass das für die ist. Und das andere Mal war eine Predigt in einem Seelsorgezentrum. Die fangen an zu tuscheln und zu murmeln. Nachher kommt der Leiter grinsend von einem Ohr bis zum anderen auf mich zu und meint, mir wird hier im Haus keiner glauben, dass ich dir nicht gesagt habe, worüber du predigen sollst. Du hast genau in unsere Situation geredet. Ich hatte keine Ahnung. Es gibt sicher auch die Fälle, wo Gott jemandem vorher sagt, der hat das und das Problem, sprich ihn mal drauf an oder sowas. Ich habe es so nicht erlebt, ich habe diese andere Form erlebt. Aber wenn jemand diese Gabe hat, dann erleben wir, dass der immer wieder genau den Nagel auf den Kopf trifft. Wenn der was in der Besprechung sagt oder wenn der mir was unter vier Augen mich anspricht, dann erlebe ich jedes Mal oder fast jedes Mal, dass ich spüre, da redet Gott in mein Leben. Und deswegen heißt es ja auch an anderer Stelle mal, prophetische Rede verachtet nicht. Wenn du merkst, da redet jemand wirklich Gottes Wort genau in deine Situation. Und das spürt man, das weiß man in dem Moment. Dann hör hin, ja, dann verachte es nicht. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Sicherlich wichtiger als jemals zuvor. Weil es gibt so viele Geister, so viele Strömungen, so viele Richtungen in unserer Zeit, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu lernen, zu unterscheiden, was kommt vom Heiligen Geist und was nicht. Ich sage immer, ein markantes Kriterium ist immer, der Heilige Geist wird immer den Vater und den Sohn verherrlichen. Wird ein Mensch verherrlicht, wird irgendwas anderes verherrlicht, war es nicht der Heilige Geist. Dazu brauche ich nicht die Gabe der Geisterunterscheidung, das kann ich immer prüfen. Wer wird durch das, was jemand tut oder redet, verherrlicht? Wer wird da aufgebaut? Wer wird auf den Thron gehoben? Wenn es ein Mensch ist, war es nicht von Gott. Ganz grob. Und das andere ist natürlich immer, ihr kennt ja schon meine, ich sage also, rein theologisch, geistlich würde ich immer versuchen, das Kreuz in die Mitte zu rücken. Aber was wäre das jetzt hier? Die Mitte von dem hinteren Teil, die Mitte von dem vorderen Teil. Und was machen wir mit der Leinwand und so weiter? Also lassen wir es mal da, wo es ist. Aber wenn theologisch das Kreuz nicht mehr in der Mitte steht, dann haben wir aufgehört, Gemeinde Jesu zu sein. Ja, was wir mit dem Symbol hier vorne machen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn inhaltlich das Kreuz oder das, was wir im Abendmahl gleich feiern, nicht mehr die Mitte ist, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung verloren. Gabe der Geisterunterscheidung merkt das ganz schnell. Wir sollten es alle merken, wir sollten alle an der Stelle wachsam sein, aber diese Gabe ist ganz wichtig. Und an dieser Stelle möchte ich was einwerfen, was später auch noch eine Rolle spielen wird, aber ich möchte es hier schon mal bringen. Weil ich es nämlich genau bei dieser Gabe erlebt habe. Bei vielen dieser Gaben, wenn jemand auftritt und sagt, ich habe sie, bin ich ganz, ganz vorsichtig. Also ich habe mal jemanden erlebt, der gesagt hat, er hat die Gabe der Geisterunterscheidung, wir haben ihn eingestellt als Prediger und haben uns dann einige Jahre, und es war nicht viele, 2-3 Jahre später vom Arbeitsgericht wieder getrennt. Genauso, wenn jemand sagt, ich habe die Weisheit, hat er sie? Ja, ihr lacht schon, okay. Wenn ihr im richtigen Moment dann auch lacht, ist es gut. Denn wer schon so daherkommt, hat sie in der Regel nicht. Ja, ganz, ganz einfach. Sondern die Gemeinde wird merken, wenn jemand wirklich Weisheit hat. Wir sind alle ratlos und einer macht den Mund auf und zeigt den Weg auf, wie es gehen kann. Und das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert immer und immer wieder. Dann wissen wir, der hat die Gabe. Der wird das selber vielleicht nicht mal merken. Vielleicht merkt er es auch, ist aber weise genug, den Mund zu halten. Aber vielleicht merkt er es auch gar nicht selber, sondern die Gemeinde merkt es. Und das gilt für viele, das gilt für Prophetie. Die Gemeinde merkt, wenn der redet genau, also irgendeiner ist immer getroffen, am meisten, so eigentlich sogar die meisten. Da scheint was dahinter zu sein, dass er Dinge in das Leben von Menschen redet, obwohl er gar nicht weiß, was da eigentlich los ist. Das merkt die Gemeinde. Wenn jemand daherkommt und sagt, ich habe die Gabe der Prophetie, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Aber die Gemeinde wird es merken, wenn jemand diese Gabe hat. Geisterunterscheidung gehört eben auch dazu. Wenn wir feststellen, jedes Mal, wenn der sagt oder die, also bitte hier, also es können genauso gut immer auch Frauen sein, wenn der oder die sagt, irgendwas ist mir an dieser Stelle komisch. Und wir stellen fest, jedes Mal, wenn der das sagt, ist das so. Der hat da einfach ein Gespür dafür. Dann liegt es nahe, dass der genau diese Gabe hat. Während, wie gesagt, wenn der liebe Kollege oder nicht so liebe Kollege von damals das so vor sich herträgt, ich habe die Gabe, ich kann genau unterscheiden, was richtig und was falsch ist, ja, da wäre ich sehr vorsichtig. Es sei denn, die Gemeinde bestätigt das. Ja, wenn die Gemeinde, aus der er kommt zum Beispiel, sagt, doch, das stimmt. Der hat wirklich ein Gespür dafür, wenn irgendwas nicht koscher ist. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Aber wenn das nur derjenige merkt und alle anderen merken es nicht, dann sollten wir vorsichtig sein an der Stelle. Ja, wir haben die Zungenrede, die Begabung in Sprachen zu sprechen, die man nicht gelernt hat. Also das krasseste Beispiel vielleicht an Pfingsten, ja, die predigen eigentlich alle auf Aramäisch mit galiläischem Akzent. Aber der eine hört es auf Lateinisch, der andere hört es auf Griechisch, der nächste hört sie, ich kann die Sprache nicht alle auswendig, die da stehen. Müsst mal die Liste lesen, die kann man auf einen Atemzug gar nicht vorlesen. So lang ist die. Also sie sprechen eigentlich alle ihren Heimatdialekt, aber jeder hört sie in seiner Muttersprache. Und es gibt es eben auch als Gebetsform, Paulus nennt das Engelszungen, also eine Sprache, die eigentlich gar nicht menschlich ist. Und es gibt dann eben auch die Gabe, das auszulegen. Das ist ein ganzes Thema für sich selber. Es ist nur eins interessant, Paulus sagt, diese Gabe dient dem, der sie hat, aber nicht in erster Linie der Gemeinde. Kann man in 1. Korinther 14 nachlesen. Da begrübele ich im Moment noch, ob das auch noch eine Predigt wird. Also wie gehen wir konkret mit diesen Dingen jetzt um? Lehre, muss man vielleicht gar nicht so viel dazu sagen, wenn ihr jemanden erlebt, der euch was erklärt und ihr kapiert's. Und zwar jedes Mal. Dann hat der vermutlich die Gabe der Lehre. Es gibt ja Leute, die können was erklären und keiner versteht's. die haben diese Gabe also demnach nicht. Während wenn jemand was erklären kann, was rüberbringen kann und annähernd alle haben es kapiert und das passiert immer wieder, der hat offensichtlich die Gabe der Lehre. Helfen ist eine oft unterschätzte, aber ganz, ganz wichtige Gabe. Denn, also Petrus drückt das mal so aus, als sie die Diakone wählen. Es kann nicht sein, dass wir Apostel anstatt der Wortverkündigung uns jetzt auch noch um den Kleinkram kümmern müssen, alles Mögliche zu organisieren und auf die Beine zu stellen und uns um das Essen auszugeben. Das heißt nicht, dass nicht ein Lehrer auch mal Essen ausgeben kann, aber er sollte nicht dafür verantwortlich sein, sondern wenn jemand wirklich diese Gabe der Lehre hat, dann soll er lehren. Das muss seine vorrangige Aufgabe in der Gemeinde sein. Wenn wir also jemanden feststellen, dann muss der freigestellt werden von anderen Dingen. Ja, aber die anderen Dinge müssen gemacht werden. Und da ist es oft, ja, wir haben hier das Helfen. Wir haben übrigens hier unten dann noch ein Amt, da steht Diakonia. Das heißt ja auch dienen. Und war aber, der Diakon war im Unterschied zum Doulos, zum Sklaven, der einerseits der freie Diener und andererseits der zum Beispiel zu Tisch, also der am Tisch serviert hat, also die Bedienung beim Essen. Oder in der Gemeinde waren es ja eben die sich um die Armenversorgung gekümmert haben und so weiter. Das ist eigentlich der Diakonus. Das ist also hier Amt und damit sind wir mit Helfen und Amt relativ nah beieinander. Hier haben wir es nochmal, dienen. Also ich habe sie getrennt geschrieben, aber eigentlich gehören sie zusammen. Das Helfen, das Amt und hier unten das Dienen. Letztendlich ist es ein Thema. Und es gibt Leute, die haben einfach die Gabe, den anderen den Rücken frei zu halten. Ich sag's mal so. Ja, dass die Lehrer lehren können, die Propheten prophetisch reden können, die Leiter leiten können und die halten ihnen den Rücken frei. Und das sind oft Leute, die kaum gesehen werden, die aber ungemein wichtig sind. Nur mal so, hier vorne steht das Abendmahlsgeschirr. Hat jemand gesehen, wer es hingerichtet hat? Ja, die vorher schon da waren, haben es gesehen. Klar, ich habe sie auch gesehen, aber ist nur mal ein ganz kleines Beispiel. Oder Blumen, oder ja, nächste Woche sauber machen, oder das kann sogar so weit gehen, dass man mal sagt, du, ich nehme mal deine Kinder, damit du das und das machen kannst. Ja, meine Mutter hat Frauenarbeit gemacht, ich hatte einen behinderten Bruder. Dann haben Leute mal gesagt, dann gucke ich die Zeit nach dem, damit du deinen Frauenkreis machen kannst. Und so weiter. Also das sind oft Leute, die kaum gesehen werden, aber ohne die funktioniert keine Gemeinde. Und in dem Kontext hat mal jemand ganz drastisch gesagt, ein stinkendes Klo im Gemeinschaftshaus kann den Lauf des Evangeliums genauso behindern wie eine schlechte Predigt. Also beides sollte nicht vorkommen. Kann aber vorkommen. Also helfen, ein ganz wichtiges Ding. Leitung, da wo sie nicht funktioniert, weiß man, wie wichtig diese Gabe ist. Apostel ist nach der Auslegung, die ich mal so gehört habe, eigentlich der, der alles kann. Also der Pionier, der Missionar, der rausgeht, weil der muss evangelisieren, der muss dann lehren, wenn Leute zum Glauben kommen, dann muss er Seelsorge üben. Am besten macht er noch die Musik. Übrigens, Musik fehlt hier auch. Warum das, weiß ich nicht, denn die Musik war eine Säule der ersten Gemeinden und soll auch heute noch im Gottesdienst vorkommen. Warum die also hier fehlt, weiß ich nicht, aber Apostel waren eben eine, die alles. Und was ist das Wichtigste, was ein Apostel tun muss? Paulus war da vorbildlich. Er muss gehen, wenn die Gemeinde steht. Denn weil er ja alles kann und womöglich noch alles am besten kann, kommt ja kein anderer neben ihm hoch. Und deswegen muss er gehen. Sobald die Gemeinde einigermaßen stabil ist, muss er weiterziehen. Und das hat Paulus ja gemacht. Ja, also ganz wichtiger Punkt beim Apostel. Ermahnen und trösten, da steht nur ein Wort im Griechischen, das bedeutet aber ermahnen und trösten. Deswegen in der Übersetzung hier zwei Worte. Ja, also wer da diese, und ich habe bewusst den Hirten in dieselbe Reihe geschrieben. Hier hinten, da hatte ich einfach keinen Platz mehr, da habe ich die einfach noch, das hat keine Bedeutung, in welcher Zeile die stehen. Aber bei denen hier, ich glaube, das hat miteinander zu tun. Der Hirte, der ermahnt und tröstet. Dann haben wir noch geben, den Evangelisten. Das hat mich übrigens überrascht. Das hätte ich vor dieser Vorbereitung nicht sagen können, dass die Gabe des Evangelisten hier nur einmal, in vier Listen nur einmal vorkommt. Ich hätte darauf geschworen, die kommt mindestens zwei oder dreimal vor. Dass die nur einmal vorkommt, hätte ich nicht gedacht. Ist aber total wichtig. Und ich habe einmal einen Evangelisten erlebt, das hat mich sehr bewegt und auch nachhaltig geprägt. Und zwar in meiner letzten Gemeinde hatten wir einen Maurer, von dem habe ich keinen einzigen grammatisch korrekten Satz gehört. Er hat also immer da seinen sächsischen, also Provinz Sachsen waren wir ja, seinen sächsischen Dialekt gehabt. Und wenn dann im Jugendkreis, da hatten wir auch ein paar sehr einfache Gemüter. Und wenn die dann eine Frage gestellt haben und ich habe im Kopf schon angefangen, wie kann ich denen das ganze theologische Gebäude denn jetzt erklären, sodass die das verstehen. Dadurch habe ich natürlich nicht sofort losgelegt. Dann sagt er einen Satz und trifft den Nagel auf den Kopf. Der Satz war zwar grammatisch nicht richtig, aber der hat genau das ausgedrückt, worum es im Zentrum geht. Natürlich war das vereinfachend. Natürlich hätte ich in der Schulung zu dem Thema deutlich mehr sagen können. Aber für diese Leute war es richtig. Und es sind einige von denen zum Glauben gekommen. Wir haben einige von denen getauft. Und das lag bestimmt nicht an meinen theologischen Vorträgen, sondern wirklich deutlich eher an seiner einfachen, simplen Art, Dinge auf den Punkt zu bringen. Die Gabe des Evangelisten. So, jetzt kommt endlich das. Und jetzt nochmal, wir haben diese Gaben oder ganz andere Gaben, die wir haben, für die Gemeinde bekommen. Die Gemeinde wird diese Gaben erkennen. Und jetzt kommt unsere Verantwortung. Wir als Gemeinde und nicht nur wir als GLK, sondern wir als Gemeinde haben die Verantwortung, die Augen offen zu halten, wer hat welche Gaben. In der Regel machen wir nämlich nach diesem Thema so eine Nabelschau. Wir stellen uns vor den Spiegel und dann gucken wir mal, welche Gaben kann ich denn bei mir entdecken. Das kann funktionieren, kann aber auch gewaltig vor die Wand gehen. Es ist die Verantwortung der Gemeinde, zu erkennen und wahrzunehmen, wer welche Gaben hat und es den Leuten auch zu sagen. Liebevoll. Einfühlsam. Das kann ja auch mal heißen, dass ich jemandem sagen muss, du ehrlich, die Gemeinde, die Gabe sehe ich bei dir nicht. Gut, vielleicht sollte ich davor, bevor ich auf jemanden zugehe, das noch mit zwei, drei anderen. Das würde ich wirklich mal mit zwei, drei anderen vorher besprechen. Auf jeden Fall drüber beten. Aber grundsätzlich kann das sein. Ich schäme mich heute noch nach fast 40 Jahren, dass wir einem Mädchen, das sich dahinstellt und sagt, ich danke Gott, dass ich die Gabe des Singens habe. Und sie hatte sie wahrhaftig nicht. Und wir haben es ihr nicht gesagt. Und dafür schäme ich mich nach 40 Jahren noch. Natürlich hätten wir dann gucken müssen, welche Gabe hat sie denn? Jemandem nur zu sagen, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Das macht jemanden nur fertig. Dann muss ich auch hingehen und muss auf die Knie gehen und sagen, Herr, zeig mir, welche Gaben sie hat. Und die hatte, als ganze Familie übrigens witzigerweise, also ihre Eltern und ihre Geschwister und sie auch, die hatten die Gabe des Helfens. Zu sehen, wo wird was gebraucht oder wenn man sie gebeten hat, hier und da brauche ich Hilfe, dann waren die da. Und nochmal, diese Gabe wird viel unterschätzt. Aber wir müssen beides sagen. Die Gemeinde, wir, also wie ich hätte schreiben sollen, wir alle sind verantwortlich zu erkennen, welche Gaben jemand hat und es auch zu transportieren. Und die Gemeinde soll anerkennen, kein Neid. Ich habe das ja vorhin mal gesagt, so, es gibt Leute, die können beten, da könnte man neidisch werden. Wohlgemerkt, man könnte, aber man sollte nicht. Wir müssen anerkennen, dass Gott einem anderen die Gabe gegeben hat. Und wenn ich damit ein Problem habe, dass der andere sie hat und ich habe sie nicht, dann kann ich ja mit Jesus drüber ringen. Warum habe ich die nicht? Ich hätte die auch so gerne. Ich könnte auch gerne dies oder jenes. Aber ich sollte nicht von Neid zerfressen sein, auch nicht versuchen, das zu machen, was der andere kann, wo der andere die Gaben hat. Ja, also jetzt mal in einem ganz nicht-christlichen Bau. Wenn ich den Anspruch hätte, ein Haus zu bauen, ob das stehen bleiben würde, ist nicht meine Gabe, nicht mein Ding. Oder wenn ich handwerklich was mache, ich kriege vieles hin, aber das sieht meistens etwas fragwürdig aus. Ich bin zu ungenau. Ja, also wo es um Genauigkeit geht, lasst mich besser raus. Ja, wo man auf einen Millimeter genau arbeiten muss oder noch auf ein Zehntel oder was. Besser, das macht jemand anderes. Ist nicht so meine Baustelle. Und wenn ich das jetzt unbedingt will und dann loslege und ihr traut euch nicht, das zu sagen, also du hast da zwar ein Regal zusammengeschraubt, aber das sieht irgendwie, und dann traut sich auch keiner, das rauszuschmeißen, obwohl es fürchterlich aussieht, und ihr wisst, was ich meine. Und so hat ja jeder von uns seine Begrenzungen, kein Neid. Tut das, wozu ihr begabt worden seid von Gott, tut es mit Freude. Macht eine Putzparty von mir aus, finde ich eine gute Idee. Oder die Musik, oder tut das, wozu Gott euch begabt hat. Und das andere lasst die tun, die anders begabt sind. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du jedem von uns Gaben gegeben hast. Dass du jeden von uns gebrauchen willst in deinem Reich und jeden von uns einsetzen willst. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass wir von jedem Einzelnen auch erkennen, wo seine Begabungen sind, und dass wir jedem helfen, dass wir einander helfen, diese Gaben einzusetzen, einen Platz zu finden, wo diese spezielle Gabe nötig ist. Und bewahre uns vor Neid, Herr. Bewahre uns davor, dass wir neidisch sind auf den, der eine Gabe hat, die wir vielleicht gerne hätten, sondern schenke doch, dass wir uns freuen können, dass da jemand ist, der diese Gabe mitbringt. Und dass wir ihn dabei unterstützen und unsererseits fröhlich unsere eigenen Gaben einbringen. Amen.